erstmal darauf an, wo sie abfliegen. Ich denke, diese ganz preiswerten Angebote kommen aus sehr abseits gelegenen Flughäfen. Also wenn sie von Frankfurt fliegen, ist es nicht so preiswert. Ganz klar, diese kleinen Flughäfen, die krebsen am Existenzminimum. Sie machen meistens Defizite und die müssen irgendwie schauen, inwiefern sie überhaupt Fluggäste bekommen. Insofern werden sie auch unterstützt von Interessen, also speziell auch der Kommune, die in der Nähe ist. Bei größeren Flughäfen ist es schwieriger, weil es da die Kosten auch höher sind.
Genau, das haben wir ja gerade schon gehört, diese Subventionierung der Flughäfen. Wer oder in welchem Ausmaß findet das denn statt? Oder wer ist ja vor allem aktiv dabei, Flughäfen eben mit Steuernachlässen oder auch mit Direktinvestitionen vielleicht ja sogar zu unterstützen?
Hauptthema ist natürlich, dass jede Menge externe Effekte, heißt es volkswirtschaftlich, also Effekte, die auftreten und negative Wirkungen haben, dies werden nicht internalisiert. Und das ist eben der größte Kritikpunkt am Flugverkehr. Diese Effekte sind vor allem erstmal die Ressourcen, also das Kerosin, also der Flugverkehrstreibstoff, unterliegt keiner Steuer. Wir haben die Klimaschäden sind nur zum Teil abgedeckt über den Einbezug des Flugverkehrs in den europäischen Emissionshandel und auch die Lärmkosten von Fliegen, also vor allem in Flughäfen, sind nicht richtig eingepreist. Also das kann man sagen, dass diese externen Effekte sind in den Preisen, werden die nicht wiedergespiegelt. Und dann ist natürlich so, dann gibt es jede Menge Akteure, wie Sie schon sagten, die Interesse haben, dass die Flughäfen in der Nähe sind und auch, dass die überhaupt überleben können. Das ist bei Regionalflughäfen ganz extrem. Die machen in der Regel alle rote Zahlen, also sie machen keinen Gewinn. Und da muss jemand für die Kosten für aufkommen, damit dieser Flughafen existieren kann. Das sind vor allem die Investitionskosten. Also für mich ist das Extrembeispiel ist der Flugplatz Kassel-Calden. Ich weiß nicht, ob denn jeder kennt. Dieser Flughafen, da fliegt kaum eine Maschine, kein Flugzeug los. Der hat 200 Millionen Euro an Investitionen gekostet. Ein Flughafen, der praktisch nicht benutzt wird, der kostet 200 Millionen, die hat das Land Hessen da reingegeben. Also das heißt, das ist himmelschreiend, dass ein Verkehrsträger, der bezüglich Klimabilanz ganz negativ ist, dass der vom Staat so unterstützt wird. Das ist eine. Dann ist es natürlich auch so, dass die Flughäfen nicht nur etwas kosten, die müssen ja auch angebunden werden an die Umgebung. Und gut, das ist halt natürlich auch eine Aufgabe des Staates, das gestehe ich ein. Aber die Frage, will ich das? Ich habe eine ganz klare Aussage. Wenn ein Flughafen groß ist, das heißt, wenn es ein Umsteigeflughafen ist, das heißt, wenn man von diesem Flughafen ankommen kann und dann innerhalb des Flughafens wieder abfliegen kann, dann macht es Sinn, dass dieser Flughafen Fernbahnanschluss hat. Weil nämlich das hieße, ich kann landen und den Weiterflug sein lassen und kann mit dem Fernzug weiterfahren. Sobald ein Flughafen kein Umsteigeflughafen ist, ist er meines Erachtens sollte er nicht gut angebunden sein oder der Flughafen sollte es selbst bezahlen. Weil jede gute Anbindung heißt, die Menschen fliegen öfter. Also wenn ich mit dem Fuß zum Flughafen gehen muss, überlege ich mir dreimal, ob ich das mache. Und wenn ich mit dem Bus hinfahre, auch macht man nicht so gerne. Wenn dann ein Fernzug hinfährt, dann ist es sehr attraktiv.
In den 90er Jahren gab es ja in Europa auch ganz viele unterschiedliche Liberalisierungsprojekte. Und einer davon hat sich ja auch mit der Luftfahrt beschäftigt. Und das ist ja bis heute eben einer der Gründe, wieso es überhaupt diesen Luftverkehrsmarkt gibt, wie wir ihn kennen. Also, und da würde mich jetzt interessieren, was denn eigentlich passiert ist bei dieser Liberalisierung der Luftfahrt in den 90er Jahren.
Wir kommen ja aus einer Zeit, aus den 90er Jahren oder vorher, da war das Fliegen ja ein absolutes Privileg. Das war was für die High Society. Wer ist denn geflogen? Irgendwelche Schauspieler oder Unternehmenslenker. Und normale Menschen, die dachten gar nicht dran, dass man fliegt. Und das hat sich geändert, weil es sogenannte Liberalisierung hat stattgefunden. Früher waren die staatlichen Fluggesellschaften, und die hatten Monopole. Und wenn ich ein Monopol habe, kann ich selbst die Preise setzen. Und deshalb waren die Preise so hoch. Und die EU hat einen Druck gemacht, dass diese Monopole abgebaut werden. Und jetzt kann praktisch jeder, wenn er gewisse Voraussetzungen erfüllt, kann er auch Fluggesellschaften gründen und auf den Markt gehen. Und das wurde eben seit den 90er Jahren kräftig gemacht. Und das führte zu heftigen Preissenkungen. So, wir wissen ja mittlerweile seit einiger Zeit von Billigfliegern, die wirklich für einen Klickern und Knopf fliegen, die in weite Entfernung, also ein paar tausend Kilometer. Und das ist einfach, weil die externen Effekte nicht in den Preisen drin sind. Und man muss auch zugeben, mittlerweile ist das Fliegen selbst gar nicht mehr so, also die Produktion von einem Flugkilometer nicht mehr so teuer. Weil auch die Beschäftigten leiden da unter dieser Liberalisierung. Früher waren die Flugkapitäne, die Piloten, bestbezahlte Menschen. Das ist teilweise in großen Fluggesellschaften immer noch so, aber bei den Billigfluggesellschaften ist es nicht mehr so. Und für das Begleitpersonal ist es wohl auch so.
Sie haben jetzt gerade eben schon die Beschäftigten eben gemeint, die eben hauptsächlich dann für solche stark vergünstigten Tickets eben zahlen. Und was wären denn noch so weitere Bestandteile, dieses Ticketpreises, die eben nicht der die Käuferin dann eben da wirklich bezahlt?
Ganz klar, wie eben erwähnt, die Personalkosten, also Pilotengehälter, Begleitpersonal, aber auch eine Flugsicher, also die Menschen, die dann die Sicherheit für Fahrgäste bereit sich dafür verantwortlich fühlen und die Wartung von Flugzeugen. Da ist teilweise ein starker Druck da. Dann die Treibstoffkosten ist an sich eine Sache, die man nicht groß beeinflussen kann. Ne? Das ist Weltmarkt und sobald die wieder steigen, man merkt derzeit gerade, dass ein paar Fluggesellschaften auch eine Insolvenz gehen, weil sie mit einem relativ höheren Treibstoffkosten damit nicht zurechtkommen. Dann muss natürlich investiert werden in das Flugzeug und das Flugzeug muss gewartet werden. Gut, die Start- und Landegebühren haben wir erwähnt, dass für Regionalflughäfen das nicht hoch ist. Deshalb ist für viele es attraktiv, dahin zu fliegen, für viele Fluggesellschaften. Das in den großen Flughäfen ist sehr wichtig, ist viel höher. Und dann noch zwei Kostenbeiträge, die nicht so bekannt sind. Der europäische Flugverkehr unterliegt dem europäischen Emissionshandelssystem. Da werden die CO2-Emissionen eines Fluges werden, muss die Fluggesellschaft einkaufen. Und insofern ist da eine gewisse Internalisierung der Fall. Was wir in Deutschland noch zusätzlich haben, ist die Ticketsteuer, Ticket Tax. Das ist dann gestaffelt nach Flugdistanz. Das ist nur in Deutschland. Das bringt so eine Milliarde Einnahmen vom Bund. Die finden wir gut und die soll unbedingt beibehalten werden. Warum? Wir haben nämlich keine Kerosinsteuer. Also der Autofahrer weiß ja, wenn er Diesel oder Benzin kauft, da ist dann ein hoher Steueranteil dabei und das hat seine volle Berechtigung, weil das Auto hat auch viele externe Effekte. Und das beim Flugverkehr ist eben keine Kerosinsteuer, weil da gibt es ein uraltes Abkommen, das Chicago-Abkommen, das besagt, dass die Staaten sollten davon absehen, dass Kerosin besteuert wird, weil das kam aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da wollte man den Flugverkehr unterstützen, dass der nicht so teuer ist und dass so viel wie möglich geflogen wird. Wir sind jetzt derzeit halt in einer anderen Zeit. Die Flughäfen sind übervoll, das Klima ist sehr belastet. Der Flugverkehr ist der klimaschädlichste Massenverkehrsträger. Insofern ist die Förderung von Flugverkehr an sich kontraproduktiv für viele gesellschaftliche Ziele. Und deshalb müsste man schauen, wie man vorankommt, dass das Kerosin auch irgendwie besteuert wird. Aber das ist schwierig, weil Steuerfragen auf EU-Ebene sind bedürfen der Einstimmigkeit. Und da gäbe es eine Möglichkeit, weil es gibt eine EU-Steuerrichtlinie, und die besagt, dass einzelne Staaten zusammen mit anderen EU-Mitgliedstaaten könnten so eine Kerosinsteuer einführen. Und das müsste nicht europaweit sein, sondern nur für diese Staaten gelten. Und das fänden wir wichtig, dass auf dieser Ebene weitergedacht und entschieden wird.